Ihr Lieben, wir wollen weitergehen in der Apostelgeschichte. Wir bewegen uns ja in den Predigten so über die Monate durch die Apostelgeschichte, haben da keinen Zeitdruck, aber ja, schauen immer weiter. Wie hat Gott gewirkt in seiner ersten Gemeinde? Wie hat er sein Evangelium ausgebreitet? Wir sind die ersten Christen vorangegangen und wir glauben, dass wir da nicht nur darüber lernen, wie schön das damals war oder wie spannend oder so. Wir glauben, dass wir sehen, wie Gott seine Gemeinde haben will und wie Gott auch handelt durch seine Gemeinde. Und wir haben letztes Mal, das war an Pfingsten, als wir in Apostelgeschichte waren, war davon die Rede, dass da Zeichen und Wunder geschehen, dass große Vollmacht da ist, dass Ehrfurcht ist auch der Gemeinde gegenüber. Das heißt, von den anderen traute sich keiner, sich ihnen zu nähern, also irgendwie ihnen zu schaden wahrscheinlich. Und die Leute haben viel von ihnen gehalten, also ein guter Ruf ist da. Es klingt alles super. Und dann sehen wir aber auch, wieder, es kommen dunkle Wolken auf. Es braut sich ein Sturm zusammen. Und um den Glauben im Sturm, Glauben im Gegenwind geht es heute. Und das ist in Kapitel 5 ab Vers 17. Und das ist ein längerer Abschnitt. Ich lese das ganze restliche Kapitel 5, werde dann vor allem die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel von dem Text mir anschauen mit euch. Aber fürs Gesamtbild möchte ich gerne den ganzen Abschnitt lesen. Apostelgeschichte 5. Ab Vers 17. Es erhoben sich aber die Hohenpriester, der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis. Kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Teudas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen. Und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Also, es ist eine spannende Story zunächst mal. Es ist auch ein bisschen witzig, ne? Also, ich musste an so Ocean's 11 oder solche Filme denken. Ja, da wird irgendwie die Gefängniszelle aufgemacht und dann, huch, alle weg. Was ist hier los? Die dummen Gesichter dann, ne? Kann sich vorstellen. Aber es geht hier um was sehr Wichtiges. Es geht eben darum, wie steht der Glaube im Sturm? Wie besteht der Glaube im Sturm? Und auch womit dürfen, können, müssen, sollen wir rechnen als Christen, wenn dieser Sturm kommt? Und es steht nicht am Anfang, und sie waren aber ungehorsam und dann ist alles schief gegangen. Ja, wir haben neulich gehört, Jesus, der mit seinen Jüngern über den See fährt und sie geraten in den Sturm, und am Anfang steht nicht, und Petrus war rebellisch und hat gesagt, ich will aber mal über den See fahren, und Jesus sagte, tu es nicht. Nein, Jesus sagt, lass uns rüberfahren. Und sie sind total im Gehorsam, sie sind total im Willen Gottes und sie geraten mitten in einen lebensbedrohlichen Sturm. Das gibt es. Aber es gibt auch, dass Jesus dabei ist, und das sehen wir hier auch. Aber zunächst mal, wir sehen den Widerstand, der sich formiert, der Sturm, der hier aufkommt, und von dem Hohepriester geht das Ganze aus, von den Sadduzäern, also dieser herrschenden Partei auch im Hohen Rat. Die lassen die Apostel ins Gefängnis werfen. Ein Kapitel vorher waren Petrus und Johannes schon mal im Gefängnis, sind dann verwarnt worden mit der Auflage, also einst war, ja, was ist das dann, Bewährung oder so, also nicht mehr predigen, und dann dürfen die wieder gehen. Und sie predigen natürlich weiter. Und sie werden ins Gefängnis geworfen und die trommeln den Hohen Rat zusammen. Und das ist der gleiche Rat, das gleiche Gremium, was ein paar Wochen wahrscheinlich nur zuvor oder höchstens Monate zuvor Jesus zum Tode verurteilt hat, Jesus ans Kreuz gebracht hat. Also hier geht es nicht darum, da schreibt einer einen bösen Leserbrief oder irgendwas passiert, was irgendwie ärgerlich ist, sondern es ist jetzt eine Sache auf Leben und Tod, sehr schnell. Das sind die gleichen Leute, die Jesus verurteilt haben, versammeln sich jetzt hier. Es gibt dieses Verhör vor dem Hohen Rat. Wir gucken uns das gleich noch näher an. Und das Ende ist Vers 33. Als sie es hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Ganz parallel zum Prozess von Jesus. Und dann kommt der Gamaliel und hat da einige andere Gedanken dazu. Aber wir sehen den Hass, der hier ist, und die Entschlossenheit jetzt gegen die Gemeinde vorzugehen. Und ich habe mich gefragt, was treibt eigentlich solche Menschen an? Was motiviert eigentlich? So klein ist die Schar dann schon nicht mehr in Jerusalem. Aber was motiviert Menschen, die Gemeinde Jesu zu verfolgen? Ich staune manchmal. Ich höre von Saudi-Arabien, ein Land, was 99,9% muslimisch ist, sollte man meinen, dass die ganz fest im Sattel sitzen. Aber wenn du mit einer deutschen Bibel im Gepäck erwischt wirst, dann stecken sie dich erstmal in Haft. Als Tourist oder als Geschäftsmann oder so. Also du musst gar keine arabischen Bibeln dabei haben. Das heißt, was für eine Angst ist da vor dem Wort Gottes? Gut, vielleicht haben die was verstanden, was wir manchmal nicht verstehen. Aber was erfahren wir hier von den Motiven? Gleich am Anfang ist das sehr deutlich, Vers 17 heißt es, die versammeln sich von Eifersucht erfüllt. Da wird es immer voller und bei uns kommt keiner. Denen hören die alle zu. Es sind schon ein paar Tausend jetzt in Jerusalem, die zu dieser neuen Gemeinde gehören, die Jesus nachfolgen. Und offensichtlich, und das ist der, den sie ja gerade als Gotteslästerer bloßgestellt haben. Und wir haben doch gerade demonstriert, was das für ein verfluchter Mensch ist. Im Alten Testament heißt es, verflucht ist der, der am Holz hängt. Da war der Tod am Kreuz das Schlimmste, was passieren konnte. Und diesem Verfluchten folgen jetzt Tausende von Leuten nach. Das können die nicht auf sich sitzen lassen, offensichtlich. aus China kam irgendwann der Bericht, dass es mehr Christen gibt, mehr Nachfolger von Jesus, als Mitglieder in der kommunistischen Partei. Könnt ihr euch vorstellen, dass das für also einen Parteikader nicht so ganz einfach ist, das zu schlucken? Ja? Ähnliche Reaktion dann zum Teil. Also Eifersucht. Und in Kapitel 4 hieß es schon mal, da bestrafen die, damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk. Also schlimm genug, dass es da schon welche gibt, aber das soll jetzt bitte nicht Schule machen. Dann heißt es Vers 28, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Was ist da gemeint? Die Pharisäer, die Sadduzäer hatten die Volksmenge angestachelt beim Prozess von Jesus vor Pilatus, dass sie gerufen haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das haben Antisemiten dann manchmal benutzt als Einladung sozusagen. So war es natürlich nicht gemeint, aber es war schon so eine Selbstverfluchung. Und sagen, ihr haftet, macht uns hier haftbar. Ihr wollt uns das anhängen. Wir haben doch hier gerecht gehandelt, wir haben doch recht gesprochen. Und jetzt hetzt ihr vielleicht das Volk auf gegen uns. Ja, das ist, wir folgen dem, also und Petrus ist da, nimmt da ja kein Blatt vor dem Mund, hier auch wieder, der Gott unserer Väter, also damit sagt er auch, es ist nicht eine fremde Religion, der Gott unserer Väter, Abrahams, Isaaks, Jakobs, hat Jesus auferweckt, den ihr getötet habt. Sagt, okay, dann töten wir lieber euch auch, damit ihr aufhört, das zu erzählen. Die Alternative wäre, Buße zu tun. Und dazu sind sie offensichtlich nicht bereit oder nicht imstande. Man kommt nicht so ganz dahinter, ist das jetzt politisch, also die beschädigen hier unseren Ruf? Ist das vielleicht was Tieferes, dass sie ahnen, dass sie da sich gegen Gott gestellt haben? Dass sie schuldig geworden sind und jetzt wollen sie das ungeschehen machen, indem sie noch größere Schuld auf sich laden, aber dann ist sozusagen Ruhe im Karton. Es ist echte Angst. Es ist einfach, ja, interessant ist, er sagt, dieser Mann, in diesem Namen, also sie bringen es nicht über sich, von Jesus zu reden. Es ist Hass da, es ist Eifersucht, es ist wahrscheinlich Angst da. Ich habe das neulich in Wetzlar erzählt, 2010 ist Ali Khamenei, der große Revolutionsführer im Iran, vor einer großen Versammlung aufgetreten, in Rom, in der heiligen Stadt im Iran, glaube ich, und hat öffentlich gewarnt vor den christlichen Hauskirchen. Gesagt, die verführen unsere Jugend und das sind gefährliche Leute. Das ist das erste Mal, dass öffentlich die Regierung sozusagen zugestanden hat, dass es diese Hauskirchen gibt. Und man merkt, irgendwie haben die Angst, dass ihnen das aus dem Ruder läuft. Sie haben keine Kontrolle mehr. Wenn wir uns Gott anvertrauen, dann heißt das, ich gebe dir die Kontrolle. Ich lass los. Ich will das nicht mehr selber machen. Das ist für jemanden, der in einer Leitungsposition ist. Ja? Ich bin auch hier. Ist das erstmal was Gruseliges? Ich bin nicht mehr in charge. Ich habe nicht mehr alles im Griff, alles im Blick. Hatte ich vorher sowieso auch nicht. Aber man kann ja die Illusion pflegen. Ja? Und zu sagen, okay, ich gebe alles auf. Ich gebe es dir. Das ist das, was hier nötig ist. Und das ist das, wozu diese religiösen Führer überhaupt nicht imstande sind. Das ist schon eine echte Tragik. Als Petrus ihnen dann Gottes Wort sagt, heißt es, es ging ihnen durchs Herz. Ich habe da nochmal nachgeschaut, nach der Pfingstpredigt heißt es von denen, die sich dann bekehren, auch es ging ihnen durchs Herz. Das ist aber ein anderer Begriff, hier kann man das so übersetzen, sie wurden innerlich zersägt, zerrissen. Ja? Und okay, jetzt müssen wir die umbringen. Das ist eigentlich hier der Stand der Dinge von den Verfolgern aus. Über den Gamaliel reden wir gleich noch. Wie verhalten sich die Apostel? Wie verhalten sich die Gläubigen? Was passiert hier? Sie tun vorher einfach das, wozu sie berufen sind. Sie predigen das Evangelium, sie heilen die Kranken. Und dann kommt diese Verfolgung. Und sie landen im Gefängnis. Dann hätten sie sich sagen können, naja, das irgendwie war das ja klar, das musste ja so kommen. Wie konnten wir nur so blöd sein? Und es wird gar nicht berichtet, wie sie sich da fühlen oder verhalten. Aber Gott schickt seinen Engel. Und ich liebe das, wie nüchtern die Bibel ist. Ja, also wie würdest du diese Story erzählen? Das ist dir vorgestern passiert Und dann kommst du wieder hier in Gottesdienst und sagst, Leute, Zeugnisse, ja, ich glaube, schon spät, aber ich hätte noch was. Würdest du einfach sagen, der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte uns heraus. So, schön, hier bin ich wieder. Wir würden da eine riesen Story von machen. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder. Ganz nüchtern, Gott ist es, der handelt. Und was die Engel, ja, Engel sind real. Engel sind real. Aber sie haben überhaupt kein Interesse, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und wenn es heute einen riesen Buchmarkt gibt mit Engelbüchern, ich sage, okay, da mag es auch gescheite Bücher dazwischen geben, aus Versehen, aber es ist eine Verführung, wenn es weglenkt von Jesus. Ich sage, okay, du hast deinen Engel und du da kennst auch seinen Namen und du kannst mit dem reden und so weiter. Nein. Okay, der sagt dann vielleicht mal, ja, ich bin Gabriel übrigens, aber hör auf ihn, folge ihm. Ja, und das ist das, was sie hier machen. Der Engel sagt auch nicht, geh raus und erzähl, was dir Tolles widerfahren ist heute Nacht. Und schreib ein Buch drüber. Sondern geht in den Tempel, redet zum Volk alle Worte des Lebens. Ihr habt eine Botschaft und die Botschaft ist Jesus. Und ihr dürft Zeugnis geben von den Wundern, natürlich. Haben wir vorher gerade diese Story mit den Schatten und so weiter gelesen, ja, wo die Schatten hinfallen von Petrus, da werden die Leute geheilt. Das wird dann auch berichtet. Da geben wir Gott die Ehre für. Aber die Botschaft ist Jesus. Er ist gekommen, er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden. Er führt uns ins Leben. Und auch wenn da kein Engel kommt und uns aus dem Gefängnis rausholt, führt er uns trotzdem zum Leben. Und sie diskutieren auch nicht, sie machen das. Sie sagen nicht, ach, jetzt ist vielleicht eine gut bessere Idee, jetzt erstmal abzutauchen. Nein, sie gehen weiter und sie landen dann doch noch vor Gericht. Habt ihr euch gefragt, wozu eigentlich dann die ganze Geschichte mit dem Engel? Also, die werden verhaftet und die Hohenpriester fangen an, das Gericht zusammenzutrommeln. In der Zwischenzeit kommt der Engel und sagt, geht mal wieder predigen. Und die gehen wieder predigen und dann, gut, es dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber letztlich landen sie da, wo sie sowieso gelandet wären, nämlich vor Gericht, unterm Strich, ja? Und sagen, war das nicht Zeitverschwendung? Engelverschwendung, hätte man die nicht woanders einsetzen können? Ich glaube, hier wird schon ganz, ganz deutlich, wer hier die Kontrolle hat. Wer hier der Herr der Geschichte ist. Diese Schar von Gläubigen, die sind nicht ein Spielball der Mächte. Die sind nicht ein Spielball von denen, die sich da aufrichten und behaupten, sie wären jetzt hier diejenigen, die entscheiden, die kontrollieren. Sondern Gott hat ganz klar die Kontrolle. Er sagt, okay, ich lasse zu, dass ihr ins Gefängnis kommt. Okay, jetzt ist eine gute Zeit, wieder rauszugehen. Ob da eine Mauer ist, ob da Wachen sind, es spielt überhaupt keine Rolle für Gott. Und jetzt geht ihr mal wieder predigen. Da sind ein paar Leute im Tempel, die müssen genau jetzt diese Botschaft hören. Und dann lässt er es zu, dass sie wieder verhaftet werden. Und die Apostel lassen es auch zu. Ist euch das aufgefallen? Die Wachen kommen und trauen sich aber nicht, sie jetzt da wegzuschleifen, weil die Gläubigen so einen guten Ruf haben im Volk. Sie sagen, das gibt Ärger. Also unauffällig, ja, plötzlich stehen so ein paar Leute im dunklen Anzug mit Sonnenbrille und Knopf im Ohr, sagen, kommen Sie bitte mit uns. Und die gehen einfach mit. Die hätten sich da irgendwo festketten können wahrscheinlich, oder hätten losschreien können und im Tumult abhauen. Haben sie nicht gemacht. Wir lesen in der Bibel, dass Christen ganz unterschiedlich in solchen Situationen umgehen. Das ist nicht die Regel, dass man es immer genau so macht. Paulus hat sich auch mal über die Mauer im Korb abseilen lassen, als er verfolgt wurde. Ein andermal hat er auf seine Rechte gepocht. Ein andermal hat er es mit sich machen lassen. Also, aber wiederum, Gott ist da frei, wie er handelt. Er hat die Initiative und auch als seine Kinder sind wir frei. Und wie es Jesus sagt zu Pilatus, du hast keine Macht über mich. Du hast keine Macht, nur die Macht, die dir gegeben ist. Der Widerstandskämpfer Moltke stand vor Freisler vom Volksgerichtshof, 1944, glaube ich. Und der hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Und Moltke hat ihm ins Gesicht gesagt, auch sie werden einmal vor ihrem Richter stehen. Und Ja, und das geschah. Und er, Freisler hat das Kriegsende nicht mehr erlebt. Er wurde, glaube ich, bei einem Luftangriff getötet und stand dann vor seinem Richter. Also, Gott hat hier die Kontrolle. Und dann stehen sie also vor Gericht. Beim letzten Mal hatten Petrus und Johannes gesagt, in Kapitel 4 hatten sie noch an, ich sag mal, das Urteilsvermögen des Hohen Rates appelliert. 4, Vers 19, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Womit sie übrigens natürlich sagen, dass die Gebote von euch, der höchsten geistlichen Führungsebene in unserem Land, sind nicht die Gebote Gottes, sondern das Gegenteil davon. Aber urteilt selbst, ob es recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Jetzt stehen sie wieder genau an der gleichen Stelle, nur diesmal alle 12 Apostel. Und da fragen sie gar nicht mehr, oder ja, okay, das mit dem Urteilsvermögen, das hat nicht so gut hingehauen. Deshalb sagt Petrus einfach, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Klare Ansage. Und ihr Lieben, hier haben wir eine ganz wichtige Aussage für die ganze Frage, wie stehen wir zur staatlichen Ordnung als Christen? Es gibt so ein paar ganz wichtige Pflöcke sozusagen in der Bibel, die eingeschlagen werden zu diesem Thema. Und ich will da nur ganz kurzen Schlenker durchmachen. Da kann man natürlich, Christen beschäftigen sich seit 2000 Jahren Vollzeit mit der Frage. Aber es gibt so ein paar Kernaussagen. Die eine finden wir im Römerbrief, Kapitel 13. Ein jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, denn Obrigkeit ist von Gott. Da schluckt man erstmal, wenn man das 2015 liest. Gemeint ist bei Paulus, die staatliche Ordnung ist grundsätzlich von Gott gewollt und von Gott eingesetzt. Und hat grundsätzlich eine ordnende Funktion, dass sie für Sicherheit sorgt, für Ordnung sorgt, dass man friedlich leben kann. Also sie trägt das Schwert, heißt es dann. Da geht es also darum, da gibt es Rechtsprechung und da gibt es eine staatliche Ordnung. Und das sollen wir grundsätzlich begrüßen. Sagen nicht, naja, unsere Heimat ist im Himmel, ich habe hier mit euch nichts zu tun, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Und manche haben den Filter, dass sie nur den Gesetzen folgen, die sie selber einsehen. Dann brauchst du natürlich eigentlich das Gesetz auch nicht. Ne? Dann würdest du es ja sowieso machen. Also wenn diese rote Ampel mir jetzt nicht einleuchtet, dann ignoriere ich sie fröhlich. Wenn diese Steuer mir nicht einleuchtet, dann finde ich Wege drumherum. Außerdem, was machen die denn? Die verbraten das Geld alles. Und diese Freiheit gibt uns die Bibel nicht. Manche machen das übrigens auch mit den Geboten Gottes, da wird es dann noch haariger. Also grundsätzlich wird gesagt, staatliche Ordnung ist besser als Anarchie. Also, schau dich in Libyen um, wenn du es mir nicht glaubst. Da gibt es jetzt sogar 2 Regierungen oder 3, das ist dann noch schlimmer. Ein anderes Bild finden wir in der Offenbarung, also Römer 13, Offenbarung 13, da kommen diese Tiere aus dem Abgrund und da wird also die Staatsgewalt, wie sie sich da darstellt, als völlig satanisch dargestellt. Das ist sozusagen das Gegenbild. Sagen, ein Staat kann so antichristlich werden, dass man überhaupt nichts Gutes mehr finden kann. Und das war immer wieder die Frage für Christen, okay, sind wir an diesem Punkt? Sagen wir, wir müssen jetzt hier jeden Gehorsam aufkündigen. Das ist eine herausfordernde Frage. Und die entscheidende Frage dabei, die finden wir hier in Apostelgeschichte 5, wo die Trennlinie gezeigt wird. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also nicht Menschen überhaupt gar, niemals nicht gehorchen. Ja, wenn da 50 oder 30 steht, dann sollst du da Menschen gehorchen. Der Herr hat mir gesagt, ich soll da jemanden besuchen. Ja, okay, aber mit Tempo 30. Aber wenn Gottes Gebot klar gegen Menschengebot steht, wenn du in diese Situation kommst, dann ist die Sache nicht einfach, aber klar. Also wenn dir gesagt wird, das passiert unseren Geschwistern in Eritrea, die werden bei einer vollen Hitze in Baucontainer eingesperrt, über Wochen keine Toilette, nichts. Und dann wird gesagt, du kannst jederzeit rauskommen, wenn du deinen Glauben verleugnest. Dann kannst du hier rausspazieren. Und manche werden da sicherlich schwach und wer will von uns ihnen da einen Vorwurf machen. Aber viele von unseren Geschwistern sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn es mich alles kostet auf dieser Erde. Klare Entscheidung. Die Herausforderung ist, dass die Entscheidung nicht immer so klar ist, dass dann, ja, sind wir jetzt in so einer Situation? Greift das hier? Oder so? Das ist eine Gewissensfrage. Da sage ich gleich was zu. Also, viele Christen waren in der Zeit des Kommunismus, ist ja noch nicht überall vorbei, aber waren unterwegs, haben Bibeln geschmuggelt. Ja, hier unsere Geschwister hier vorne können da Geschichten erzählen. Und ich habe immer wieder dann auch von Christen gehört, sagen, ja, aber das ist doch verboten. Das ist doch illegal, wir sollen uns doch an die Gesetze halten. Ja, als Bruder Andrew bekannt wurde, als der Schmuggler Gottes. Sag, wie kann das sein? Ja, gibt es auch einen Mörder Gottes? Oder wie ist das? Ist doch verbrecherisch. Und da haben Christen immer wieder gesagt, und ich würde sagen zu Recht, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn das Gesetz uns verbietet, das Wort des Lebens zu diesen Menschen zu bringen, dann setzen wir uns darüber hinaus und hinweg und nehmen die Konsequenzen in Kauf, natürlich. Könnt John und Pauline fragen, wie das dann praktisch aussieht. Ich habe von Moltke gesprochen, im Dritten Reich wurde die Kirche gezwungen, den Arierparagraphen einzuführen. Das heißt, Menschen jüdischer Herkunft dürfen keine Kirchenbeamten sein, keine Pfarrer. Und viele haben sich hingestellt und gesagt, das geht nicht, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sind Geschwister, wir stehen zusammen. Und hier ist ein Gesetz, was wir in keiner Weise dulden können. Und wir erleben heute eine Situation, die nicht zu vergleichen ist mit Eritrea oder dem Dritten Reich oder China oder Ungarn in den 50ern, aber wo bestimmte Meinungen, bestimmte Sichtweisen kriminalisiert werden in unserem Land. Wenn du sagst, Gottes Wort sagt, Ehe ist Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit, eine Politikerin erlebt es jetzt gerade, was dann passiert? Du wirst nicht gesteinigt, buchstäblich, aber verbal sofort. Und die Frau Kramp-Karrenbauer ist jetzt angezeigt worden wegen Volksverhetzung. Und sie hat gesagt, ich glaube, man soll viel Gleichberechtigung schaffen, aber Ehe ist doch ein Mann, eine Frau. Das fände ich gut, das festzuhalten. Und dann kann es Situationen geben, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt etwas öffentlich sage, dann kann das bestimmte juristische Konsequenzen für mich haben und für uns als Gemeinde. Und da müssen wir weise sein, wie wir wem wo was sagen, aber letztlich müssen wir die Botschaft sagen und dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Ich habe eben gesagt, letztlich ist es eine Gewissensentscheidung. Die kann ich dir nicht abnehmen, die kannst du mir nicht abnehmen, wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten. In unserem Kirchengeschichtsseminar am Wochenende haben wir darüber gesprochen, dass Dietrich Bonhoeffer einen bewaffneten Umsturz irgendwann befürwortet hat. Trotz der biblischen Gebote zur Gewaltlosigkeit. Er sagt, wir werden noch schuldiger, wenn wir nichts tun. Moltke, der auch Christ war, hat gesagt, nein, gerade wir können nicht Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Und ich verehre die beiden sehr. Und wer bin ich jetzt zu entscheiden, wer recht hat? Ja, ich habe so eine Meinung vielleicht zu den Fragen. Aber jeder ist da an sein Gewissen gebunden. Und da kann uns Luther einen Wegweiser sein, der vor dem Reichstag in Worms aufgefordert wurde, 1521 seine Schriften zu widerrufen. Und gut, da hat er erstmal gesagt, manches von meinen Schriften ist einfach Katechese, katholische Lehre, warum soll ich das widerrufen? Da widerspreche ich ja euch. Aber dann sagt er grundsätzlich, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann ich nicht widerrufen. Ja, nicht dem Papst und den Konzilien allein glaube ich, dann ist es klar, die haben sich öfter geirrt und widersprochen, sondern ich bin durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen. Das Spannende ist, also da ist Gottes Wort als Instanz, aber dann gibt es unterschiedliche Leute, die Gottes Wort unterschiedlich verstehen. Ich bin dann darin gebunden, wie ich das verstanden habe, in meinem Gewissen. Also Christen sind in Konzentrationslager gegangen oder in Gefängnisse, weil sie den Eid vor Gericht verweigert haben oder weil sie den Militärdienst verweigert haben. Das sind beides Punkte, wo ich sage, okay, das kann man möglicherweise unterschiedlich sehen, ob das erlaubt ist als Christ oder nicht. Aber sie waren in ihrem Gewissen gebunden und haben die Konsequenz getragen. Und da sind wir herausgefordert, so wie die Johannes und Petrus in Kapitel 4 gesagt haben, wir können es ja nicht lassen. Du merkst in der Situation, das kann jetzt Ärger geben, aber ich muss jetzt was sagen. Nicht, weil ich so zornig bin, das ist nicht immer ein guter Ratgeber, das muss jetzt einfach raus. Aber ich weiß, ich werde Gott untreu, wenn ich an dieser Stelle nicht so handle oder nicht so spreche. Und dann sei getrost. Und dann geh voran. Und dann schau, was passiert, aber der Herr ist mit dir. Was sagen sie dann? Sie sagen nicht nur, wir gehorchen euch gar nicht und bilden eine politische Gruppe, sondern vor dem Hohen Rat fangen sie an, Evangelium zu predigen. Ja, diesen, ja okay, den ihr getötet habt, das ist nicht so nett, hat Gott erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Also die Tür ist auf, die Einladung ist da. Sie hören nicht auf, Evangelium zu predigen. Das habe ich eben schon mal gesagt bei dem Engel. Es ist klar, was unsere Botschaft ist. Unsere Botschaft ist übrigens auch nicht, um zu dem Beispiel zu kommen, wo ich eben war, christliche Werte oder sowas zu verteidigen. Ja, wir sollen für das stehen, was wir glauben. Aber unsere Botschaft ist die Botschaft von Jesus, von Vergebung und Erneuerung. Das dazu gehört, dass man auch von Sünde redet und die auch beim Namen nennt. Aber unsere Botschaft ist Jesus. Und unser Ziel ist nicht, dass wir Diskussionen gewinnen oder die gesellschaftliche Mehrheit oder auch nur den Streit vor Gericht, so schön wie das ist, sondern unser Ziel ist, dass wir Menschen gewinnen. Und dieses Ziel lassen auch die Apostel hier nicht aus den Augen. Was bleibt? Das ist dann noch eine letzte Frage, da will ich kurz drauf eingehen und dann sind wir durch. Und kurz was zu dem Gamaliel sagen. Der hat hier eine interessante Rolle, weil er diese hochkochende Aggression etwas wieder runterbringt. Ja, und er sagt, also guck mal, da sind die und die alle aufgestanden, man hat gedacht, das ist der Messias oder sonst irgendjemand und von denen redet heute keiner mehr. Und wenn das jetzt hier Menschenwerk ist, dann wird es dem genauso gehen. Da reden wir in einem Jahr nicht mehr von diesen Kerlen hier. Und wenn es aber doch von Gott sein könnte, da ist eine Unsicherheit. Wer seid ihr, wer sind wir, dass wir uns dagegen stellen wollen? Das ist eine sehr weise Sicht. Ich glaube nicht, dass das bindend ist jetzt für uns in Gemeinde. So immer zu, manche haben dann gesagt, ja, dann darf man überhaupt nicht irgendwas kritisieren, wenn irgendwelche falschen Lehren aufkommen. Die erledigen sich von alleine. Ja, tun sie, aber sie nehmen immer ein paar Leute mit. Also da haben wir schon auch den Auftrag, klar Stellung zu beziehen. Was wir hier lernen können von Gamaliel, ist eine große Gelassenheit. Ja? Also, weil wir können das ja für uns, das ist ja hier die Gegenseite, die spricht sozusagen, aber wir können das für uns nehmen und sagen, ja, stimmt. Wenn es, wie heißt das in dem alten Lied, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, in der wir stehen und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Das ist im Prinzip hier Gamaliel, ne? Sagen, ja, genau. Das Reich, in dem wir leben, die Gemeinde, in der wir stehen, die Gemeinde Jesu, meine ich, die besteht. Wir haben nicht eine Verheißung, dass die Ansgar Kirche Marburg bis zur Wiederkunft Christi Bestand hat. Wer weiß, was passiert und wie lange es dauert und so weiter. Und wir haben es in der Geschichte gesehen. In Nordafrika, in der Türkei gab es lebendige Gemeinden. Das war die Mehrheit der Bevölkerung waren lebendige Christen. Und dann kam die Eroberungswelle des Islam im 8., 9., 10. Jahrhundert in der Türkei ein bisschen später. Und da blieb kein Stein auf dem anderen. Heute spricht man davon, dass wir gerade erleben, wie das die fast 2000 Jahre Geschichte der Kirche in Irak möglicherweise jetzt gerade zu Ende gehen, zumindest im großen Teil des Irak. Da ist nicht die Garantie, dass an jedem Ort die Gemeinde immer feststeht. Trotzdem, Jesus hat gesagt zu Petrus, ich will meine Gemeinde bauen auf diesen Felsen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, Matthäus 16. Matthäus 28 sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Darum geht hin. Und vorher sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt. Alle Macht habe ich. Das heißt, die Gemeinde Jesu wird bestehen. Das Reich Gottes wird sich ausbreiten. Matthäus 24 sagt Jesus, dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf der ganzen Welt, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also die Frage, ob die Gemeinde Jesu sich durchsetzen wird, ob die Botschaft jeden erreichen wird, ob es denn am Ende noch Christen geben wird. Die Frage ist beantwortet durch die Verheißung Gottes. Und wir sind herausgefordert, in der konkreten Situation, in der wir stehen, dann festzustehen. Wir müssen keine Panik haben, sagen, alles geht jetzt kaputt. Nein, Gott kommt zum Ziel. Manchmal dauert es länger, weil Menschen nicht da waren, wo er sie haben wollte. Manchmal kommt mehr Leid, weil Menschen ungehorsam sind, ja. Aber er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Herr der Gemeinde. Und der Satan kann eine Schlacht gewinnen, Aber den Krieg hat er schon verloren. Amen? Amen? Den Krieg hat er schon verloren. Und wir erleben es jetzt, dass es einen Exodus gibt von Christen aus, ja, aus dem Irak, aus Syrien, aus anderen Gebieten. Und gleichzeitig erleben wir, dass in den Flüchtlingslagern Hunderte von Muslimen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wir sehen, wie Gott in dieser Situation handelt. Er löst sie nicht einfach auf. Wir würden uns das wünschen, dass morgen die Nachricht kommt, alle Kämpfe beendet. Freie Wahlen und so weiter. Aber in dieser Not, in dieser Verfolgung, hier im Gefängnis, handelt Gott. Und er kommt zu seinem Ziel. Und du darfst wissen, in welcher Situation du bist, in welchem Kampf du bist. Seine Verheißungen stehen fest. Er kommt zu seinem Ziel, auch mit dir. Das heißt nicht, dass da keine Schwierigkeiten sein werden. Das heißt nicht, dass du hier auf dieser Erde unsterblich bist übrigens. Ja, schon gemerkt, die Sterblichkeitsrate liegt bis jetzt bei 100%. Und wir wissen nicht, wie lange wir leben. Ich sage das nicht leichtfertig, bitte. Ich lebe hier in Saus und Braus im Vergleich zu unseren Geschwistern überall auf der Welt. Aber trotzdem gilt es, und das ist das Zeugnis, was wir hören von unseren Geschwistern, gerade in der Not, in der Verfolgung. Ja? Und wenn er mich tötet, hast du gesagt. Das ist Hiob, glaube ich, ne? Zum Schluss ein Wort noch von drei Freunden, die ihr kennt vielleicht aus dem Buch Daniel. Die Freunde von Daniel, wir wissen nicht, wo Daniel in dieser Geschichte eigentlich steckt, in Kapitel 3. Weiß jemand, wie die heißen? Bitte wie? Auf Portugiesisch. Oder Schadrach? Meshach und Abednego. Also falls jemand noch Namen sucht fürs nächste Kind, könnt ihr hier fündig werden. Und hier Situation, Nebukadnezar ist größenwahnsinnig, lässt ein Standbild aufrichten und das ist ein goldenes Bild, das sollen alle anbeten. Und wenn nicht, dann steht hier dieser glühende Ofen und da geht's dann rein. Lasst sehen, heißt es, werdet ihr aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Das ist mal eine Herausforderung. Karten auf den Tisch. Da fingen an Schadrach, Meshach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, der Ofen raucht nebenan, und sie antworten, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Das ist mal Standfestigkeit, oder? Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, Sie haben da gerade keine Offenbarung, aber wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Und sie wissen, sie sind auf der Seite des Siegers, sie sind auf der Seite des Königs. Sie sind auf der Seite des Herrn der Geschichte. Und Nebukadnezar, ein Kapitel weiter, krabbelt auf der Erde und frisst Gras, weil er wahnsinnig wird. Und die drei Freunde leben immer noch. Und es gibt viele andere Geschichten, wo die Freunde im Ofen verbrannt sind. Aber sie sind geehrt bei Gott. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Und Gott kommt zum Ziel mit seinen Verheißungen. Amen. Herr, wir danken dir, dass du der Herr bist über diese Welt. Und wir geben dir die Ehre. Und wir müssen keine Angst haben vor Menschen. Wir müssen keine Angst haben vor Menschen, weil du unser Gott bist. Herr, der Psalmbeter sagt, was können mir Menschen tun? Und da fällt uns eine Menge ein, was sie tun können. Aber am Ende bist du der Herr. Und am Ende bist du, der Leben schenkt, ewiges Leben, über den Tod hinaus. Und das kann uns niemand rauben. Und so preisen wir dich und so beten wir, dass du uns festmachst in dir. Dass wir in den Herausforderungen, in denen wir stehen, festhalten an deinen Verheißungen und auch festhalten an deinen Geboten. Komme, was wolle. Und wir haben es hier noch leicht zu reden, aber wir beten für unsere Geschwister, die in ganz anderen Nöten sind. Im Irak, in Syrien, in Libyen, in Eritrea, in Nordkorea, an vielen Orten dieser Welt, in Nigeria. Die bedrängt sind um deinetwillen, die vor dieser Entscheidung stehen, beugt euch vor dem goldenen Bild oder werdet verbrannt. Und wir beten, dass du sie festhältst in dir. Und was auch geschieht, dass sie erfahren, du bist da. Und selbst da, wo sie untreu werden, wo sie schuldig werden vor dir, dass du sie in Gnade annimmst und ihnen vergibst. Danke, Herr, dass du der Lebendige bist. Danke, dass du Herr bist über alle Herren, König über alle Könige. Dir sei Lob und Ehre. Halleluja. Amen.